Römer 6 bis 8, so sagten wir, ist das Herz, das Kernstück des Römerbriefs. Und wer das verstanden hat und recht einordnen kann, der hat die besten Voraussetzungen dazu, seinen Alltag zu meistern. Ihr erinnert euch, und die, die heute Abend erst dazustoßen können, können dann den Anschluss finden. Wir waren in Römer 6 und unser Einstieg war, wir sollen als Christen eine neue Kreatur sein. Aber was ist, wenn wir uns gar nicht neu erschaffen fühlen? Unser alter Adam soll durch die Taufe begraben sein. Aber was ist, wenn dieses Biest schwimmen kann, wie es Luther so schön gesagt hat? Das heißt, wenn er sich nicht ersäufen lässt in der Taufe. Wir sollen als Christen frei sein von der Sünde. Aber was ist, wenn die Sünde quietschlebendig ist in unserem Leben? Erkenntnis 1, das in Römer 6 gar nicht gesagt ist, dass die Sünde tot ist, also die Macht und Möglichkeit der Sünde, ist noch nicht beseitigt. Sünde, Tod und Teufel werden, wie es ja eindrücklich die Offenbarung dann entfaltet, erst am Ende durch den wiederkommenden Christus besiegt in der endgültigen Schlacht. Dann werden sie ausgerottet werden. Dann gibt es keinen Hass mehr, dann gibt es keinen Tod mehr, keine Schmerzen. Dann sind sie definitiv beseitigt. Das zweite Missverständnis: nicht wir müssen der Sünde absterben durch Kampf, durch Selbstbekämpfung, durch Selbstbeschränkung. Und auch wir sind nicht der Sünde selbst persönlich gestorben. Ihr erinnert euch, ich fragte euch, wo an euren Armen denn, nicht, man hat ja nicht durch die Hände, sondern durch die Arme die Nägel getrieben bei der Kreuzigung, wo denn die Zeichen des Kreuzes sind. Also seid ihr denn gekreuzigt? Nein, es ist nur einer gekreuzigt. Und deshalb sagt Paulus ganz präzise, Christus ist ein für alle Mal gestorben und auferstanden. Und wenn wir auf ihn getauft sind, dann sind wir ihm übereignet, dann gehören wir ihm. Als wem gehören wir ihm? Als dem Gekreuzigten und Auferstandenen. Das heißt, einer, der Christus gehört, der hat Teil an dem Segen seines Kreuzes und seiner Auferstehung. Wir partizipieren an ihm. Und deshalb ist es so wichtig, das zu kapieren. Wir haben als Christen Christus nicht zu imitieren, wir sollen an ihm partizipieren. Oder zu Deutsch auf dem späten Abend, wir sollen Christus nicht nachmachen, nachahmen, sondern wir dürfen an ihm teilhaben. Und Paulus bietet uns gleich drei Bilder. Er sagt nämlich, wir sind eingepfropft in ihn als den Gestorbenen, dann sind wir auch eingepfropft, eingepflanzt in ihm als den Auferstandenen. Und ich hatte das makabere Bild mit dem Einpflanzen, nicht, wenn ich meine Daumen verlöre und bekäme einen neuen, der künstlich gezüchtet wäre, dann wäre zu meiner eigenen Freude der Daumen nicht in der Notwendigkeit, alles selbst nochmal lernen zu müssen, was der Rest des Eckstein studiert hat, sondern er müsste nur richtig funktionieren, verbunden sein, dass er lebendig ist und versorgt wird. Und dann könnte er teilhaben an allem, was eben der ganze Körper schon kann und was er hat. Du bist in Christus eingepflanzt. Das heißt, du bist bereits mit ihm gekreuzigt, das gilt für dich, und du bist bereits mit ihm teilhaftig des Auferstehungslebens, so sehr eben die leibliche Auferstehung noch aussteht, das ist unbestritten und kommt morgen in Römer 8. Aber hinsichtlich der Sünde bist du jetzt schon in einem neuen Leben. In Römer 8, ja. So ist es, ja. Nicht? Also, wir haben schon Teil. Das zweite Bild war, und das ist dieses juristische, weil er von der Sklaverei spricht, wir waren Sklaven der Sünde, Römer 6, 13 folgende, nun aber sind wir Diener, Sklaven Gottes. Das Bild von der Sklaverei, wie konnte ein antiker Sklave frei werden? Nur durch Freikauf und nur in Zugehörigkeit zu einem neuen Herrn. Und ich hatte das Beispiel, wenn ich ein garstiger Sklavenhalter wäre und mein Freund Charlie käme zu mir und wollte den Sklaven befreien, dann ging das nicht, indem er ihn ermutigt wegzulaufen, dann würde ich ihn wieder zurückholen, sondern er müsste ihn freikaufen, rechtskräftig freikaufen. Und wenn ihr nachschaut, dann habt ihr auf eurem kreuzestheologischen Zettel unten auch die Freikaufstellen aus dem ersten Korintherbrief. Ihr seid kostbar, wie bitte?
Teuer erkauft.
Und das heißt gegen Quittung. erkauft. Nicht? Das griechische Timaeus bedeutet teuer, wertvoll und damit gegen Quittung freigekauft. Nicht wie ein Sklave seid ihr freigekauft, gehört jetzt eurem neuen Herrn. Das heißt, wir sind bereits mit Christus gekreuzigt. Und jetzt kommt die Testfrage am Abend. Wann wurdest du mit Christus gekreuzigt? Einige würden jetzt antworten, also das mit Christus gekreuzigt werden, geschieht in der Heiligung. Indem ich also die Taten des Fleisches in den Tod gebe, da werde ich mit Christus gekreuzigt. Dann wäre die Mitkreuzigung deine Leistung. Der Bruder guckt so streng, dass ich gleich zugebe, das ist eine Lösung, die ist zu unzutreffend. Andere würden sagen, ich bin mit Christus gekreuzigt in meiner Taufe. Da würden viele sagen, ja, in Römer 6 heißt es doch, wir sind mit Christus gekreuzigt, es geht um die Taufe. Aber das Missverständnis ist, wir werden nicht ersäuft in der Taufe, das ist auch ein Missverständnis der Übersetzung von Luther. Es heißt nicht, wir werden praktisch in der Taufe getötet erst durch die Taufe. Auch der Gedanke des Untertauchens hat eigentlich gar nichts mit Töten zu tun. Manche denken, der wird ersäuft. Also Luther hat es ja selber so in die Welt gesetzt, nicht der alte Adam wird ersäuft, aber das Biest kann schwimmen. Sondern die Taufe, das Symbol des Wassers, ist das Symbol der Reinigung und das Symbol des Lebens. Nicht? Es geht nicht ums Ersäufen in der Taufe, sondern es geht um Reinigung und es geht um Leben. Nicht? Das ist das Element der Taufe. Und das Zentrale an der Taufe, haben wir heute Morgen schon gesagt, ist die Übereignung. Das heißt, der Täufling, der ins Wasser eintaucht zur Reinigung und zum neuen Leben, nicht, der gibt sich selbst Christus hin und das ist die Zäsur. Ab heute ist Christus mein Herr. Und deshalb gehört das Bekenntnis Kyrios Jesus, Herr ist Jesus, das Glaubensbekenntnis in die Taufe, nicht, weil jetzt klar ist, ab heute gehört der dem Herrn. Werde ich mit Christus gekreuzigt in der Taufe? Nein! Wann bin ich, Hans-Joachim Eckstein, mit Christus gekreuzigt worden? Ich weiß das Datum noch ganz genau. Das war Karfreitag. Nicht? Vor 2000 Jahren, ganz genau. Das heißt, schon vor 2000 Jahren hat Christus alles für dich erkauft und getan. Das Konto ist bis oben hin gefüllt. Wir müssen es nur abheben. Wir haben alles in Christus. Gerne. Ja. Ja. Alles präzise? Absolut, vollkommen richtig. Die Taufe ist der Ausdruck der Übereignung, genau in dem Sinne, wie du es formuliert hast. Ja, präzise. Er war schon mein Herr, als er die Welt erschaffen hat, objektiv. Ja, das Problem stellt sich für uns heute, weil Bekehrung und Taufe auseinanderfallen. Wenn wir an den Kämmer aus dem Morgenland denken, der hörte das Evangelium, Apostelgeschichte 8, und dann sagte er, was hindert es, dass ich mich taufen lasse? Das heißt, für die Urgemeinde war Bekehrung und Taufe nicht entzerrt, sondern jemand, der sich bekehrte, begehrte sofort die Taufe. Man hatte auch in der Urgemeinde noch keine Taufbelehrung, kein Katechumenat praktisch zur Bewährung vorher. Nicht? Und insofern kann das bei uns heute auseinanderfallen, und ich gebe dir sofort recht, im Augenblick der Bekehrung bekenne ich, Christus ist mein Herr und ich habe alles, was ich brauche. Nicht ganz richtig, danke auch, dass du rückgefragt hast, dass kein Missverständnis aufkommt. Also in der frühen Kirche gab es noch kein Entzerren von Taufe, schon gar keine Kindertaufe, es waren immer Glaubenstaufen. Nicht auch, wenn es heißt, er und sein Haus ließen sich taufen, das Haus waren die Angestellten und die Familie. Und gerade diese Oikos-Formel, diese Hausformel, dient nicht zur Belegung der Kindertaufe. Nicht? Also ich selber bin landeskirchlicher Pfarrer, weil ich die offenen Türen sehe und habe das gerne wahrgenommen und taufe auch gerne Kinder. Aber immer sage ich dazu, die Urgemeinde hat Taufe anders praktiziert, als wir es heute tun. Und das muss man zum Ausdruck bringen, nicht, um das zur Geltung zu bringen. Aber das andere ist ganz wesentlich. Also heute haben wir oft eine Überbetonung der Taufe bei freien evangelischen Gemeinden, Baptisten und so weiter. Also da wird zu viel damit verbunden mit der Taufe. Nicht? Und umgekehrt aber ganz richtig, das Entscheidende geschieht in dem Augenblick meiner Rechtfertigung, wenn ich umkehre zu Christus und ihn erkenne und ihn als Herrn anrufe. Römer 10, Vers 9. Nicht? Wer in seinem Herzen das glaubt, dass Gott ihn auferweckt hat von den Toten, und wer es mit seinem Munde bekennt, Kyrios Jesus, der ist gerettet in dem Augenblick. Nur bei den frühen Gemeinden war es in der Tat so, dann haben sie gesagt, was hindert es, dass ich mich taufen lasse? Und wenn das ernsthaft war, dann hat man sie gleich getauft. Deshalb fiel das, koinzidierte das in der frühen Gemeinde. Dankeschön für die Rückfrage. Ja, das Entscheidende aber jetzt an dem Punkt ist, du bist mit Christus gekreuzigt auf Golgatha. Und wenn ich dran denke, was ich in den Jahrzehnten schon in Seelsorge und Lehre an Streitereien hatte, was Heiligung bedeutet und was es bedeutet, der Sünde abzusterben, wenn ich überlege, wie Menschen sich gequält haben, nicht endlich der Sünde abzusterben durch ihre eigene Frömmigkeit, dann ist das Evangelium des Paulus von einer überwältigenden Klarheit. Nicht? Wir brauchen nicht mehr als Christus. In Christus haben wir alles. Alles ist er. Wir in ihm und er in uns. Nicht? Und immer dann, wenn wir sündigen, dann sündigen wir gegen unsere Möglichkeiten. Ich habe in meinem Download-Bereich auf meiner Homepage der Uni verschiedene Aufsätze eingestellt. Und ein Aufsatz wird besonders oft downgeloadet, wurde mir gesagt von unserem Administrator. Der heißt nämlich Sündigen auf Lateinisch. Oh, Sündigen auf Lateinisch. Das lädt alle Welt sich runter. Das klingt so verrucht, nicht? Ich verrate euch, da müsst ihr das nicht downloaden, dürft es aber trotzdem downloaden. Was ist damit gemeint? Nun, das Lateinische kann sich prägnanter ausdrücken und man kann mit dem Lateinischen so schön die Unterschiede sagen. Im Lateinischen bedeutet posse können und peccare sündigen. Also posse mit zwei S und peccare mit zwei C. Posse, peccare. Bei Adam hat gegolten im Paradies, Adam und Eva, posse, peccare. Sie konnten sündigen. Und von dieser Möglichkeit machten sie dummerweise gleich bei erster Gelegenheit Gebrauch. Nicht sündigen können gilt für Adam und Eva. Posse, peccare. Nach dem Sündenfall hatten sie keinen freien Willen mehr. Der Mensch nach Adam, nota bene, hat keinen freien Willen nach Genesis und vor allen Dingen nach Paulus. Nicht, es wird immer wieder gesagt, der Mensch hat einen freien Willen. Der Sünder hat keinen freien Willen. Nach dem Sündenfall hieß es nämlich non posse, non peccare. Nicht können, nicht sündigen. Das heißt also, dass der Mensch seit Adam das Sündigen nicht lassen kann. Nicht, er vermag nicht, nicht zu sündigen. Oder um es positiv auszudrücken, non posse, non bedeutet, jemand muss sündigen. Der adamitische Mensch muss sündigen und hat keinen freien Willen. Er ist unter der Herrschaft. Er hat die Sünde zur Königin, sagt Paulus in Römer 5, 12 folgende. Er hat sie zur Sklavenhalterin. Das heißt also, es macht keinen Sinn, einen Sünder zu ermahnen, du sollst nicht sündigen. Nicht das Gesetz kann wohl sagen, der Mensch soll nicht sündigen, aber das Gesetz entlarvt dann nur, der Mensch kann es nicht. Also, für den Sünder gilt das non posse, non peccare, nicht vermögen, nicht zu sündigen. Der Sünder muss sündigen. Für den Christen gilt nun, und das ist das Entscheidende, das posse non peccare, vermögen nicht zu sündigen. Ein Christ wird durch Christus und die Freiheit in Christus instand versetzt, nicht zu sündigen. Und das ist in der Tat die Sache. Ich habe heute Morgen schon seelsorglich gleich dazu gesagt, das ist ein Lernprozess. Wir werden es gleich in Römer 8 auch noch einmal sehen. Nicht, das kommt nicht von heute auf morgen. Es kann sein, dass du von heute auf morgen mit einem Schlag eine dich bestimmende Sucht lassen kannst. Das ist natürlich irrsinnig hilfreich, nicht, wenn du ein Erfolgserlebnis so wesentlich hast. Es kann aber auch sein, dass das, was dich am meisten einschränkt, in einem allmählichen Heilungsprozess erst heilt. Also sei nicht ungeduldig mit dir selber. Nicht? Es geht nicht darum, dass du praktisch die Freiheit erfährst und du bist nur so frei, wie du es erfährst. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Nicht? Wir sollen allmählich erfahren, wie frei wir seinsmäßig schon lange sind. Also für den Christen gilt nach Paulus in der Tat, posse non peccare, vermögen nicht zu sündigen. Und schließlich im Himmel, ja, der Pfarrer weiß es, non posse peccare gilt im Himmel. Im Himmel können wir gar nicht mehr sündigen. Nicht non posse peccare, im Himmel können wir gar nicht mehr sündigen. Warum? Dann sehen wir nämlich Christus, wie er ist. Und dann wird auch der größte Dämlackel nicht mehr auf die Idee kommen zu sündigen, wenn er das Leben pur vor sich hat und hat die Liebe vollkommen gesehen. Das heißt also, für den Christen gilt, er muss nicht mehr sündigen und im Himmel gilt, wir können nicht mehr sündigen. Und das ganz Entscheidende ist, dies gilt in Christus. Römer 6, 13 folgende dann, sagt Paulus, deshalb lasst uns nun Diener der Gerechtigkeit Gottes sein, eben dieser Treue, die er zu uns hat. Denn damals waren wir Sklaven der Sünde, nun aber sind wir juristisch gesehen, nicht? Der Charlie hat ja den Sklaven als Sklaven freigekauft, juristisch gesehen zunächst einmal sind wir Sklaven Gottes, wir gehören Gott, er ist unser Herr. Dass das nicht das letzte Wort ist, werden wir in Römer 8 erfahren, aber juristisch sind wir zunächst von Christus erkauft, wir gehören ihm, wir sind Christi Eigentum. Nicht das genau wird in der Bekehrung von uns bekannt und in der Taufe wird es bezeugt. Wir gehören ihm. Nun kommt das schwierigste Kapitel, nämlich das Kapitel 7. Warum muss Paulus das Kapitel 7 einschieben? Nun, in der historischen Situation war es so, dass seine judenchristlichen Gegner gesagt haben, Paulus, du redest ja so vom Gesetz, als wäre das Gesetz selbst die Sünde und als hätte das Gesetz die Sünde überhaupt erst in die Welt gebracht. Das heißt, Paulus muss in Römer 7, um der Klärung des Vorwurfs, du hebst das Gesetz auf und das Gesetz ist doch Gottes, damit bist du unbiblisch, muss er einen Schritt zurücktreten und noch einmal klären, wie war denn eigentlich das Verhältnis von Gesetz und Sünde. Wir hatten gleich am Anfang gelernt, das Gesetz kann den Menschen nicht rechtfertigen. Das Gesetz ist die Stimme der Wahrheit und die Wahrheit kann den Menschen nur als Sünder entlarven. Das Gesetz ist kein Heilsweg, denn durch Taten kommt kein Mensch zum Leben, kommt kein Mensch in den Himmel. Aber wie ist jetzt genau eigentlich der Zusammenhang von Gesetz und Sünde? Ist das Gesetz Gottes selber Sünde? Wenn Paulus da landen würde, würde er sich eine Breitseite geben, nicht? Da würden die Gegner sofort reinfahren und sagen, der Mann ist unbiblisch, nicht? Denn das Gesetz ist Gottes Wort. Und wie schafft es jetzt Paulus, zu sagen, das Gesetz bringt kein Heil, es ist kein Heilsweg, es legt nur die Wahrheit über die Sünde frei, aber es ist selbst nicht Sünde, wie kriegt er das hin? Deshalb, ich springe nach Römer 7, 7 folgende. Was sollen wir denn nun sagen? Ist das Gesetz selbst Sünde? Das sei ferne. Aber, und jetzt schlüpft er in das Ich Adams. Wir haben hier eine Auslegung von 1. Mose 3. Das Ich Adams, 1. Mose 3. Den Adam hatte er auch schon in Römer 5, 12 folgende im Blick gehabt. Aber die Sünde erkannte ich Adam nicht außer durchs Gesetz. Denn ich wusste nichts von der Begierde, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Im Paradies heißt es Genesis 2, Vers 17, von allen Bäumen im Garten dürft ihr essen, nur von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Das war das erste Gebot, das Gott gegeben hat, 1. Mose 2, 17. Und es ist nicht Paulus, der das erste Gebot im Paradies verbindet mit den 10 Geboten, sondern das haben schon die Pharisäer vor ihm getan und die Juden neben ihm, dass sie sagten, also Adam hatte die 10 Gebote in Nuze, in der Nuss, sagt man, im Kern schon, in diesem, du sollst nicht begehren, von diesem Baum zu essen. Und das haben schon Juden verbunden mit den 10 Geboten und haben gesagt, das, was Adam und Eva in dem einen Gebot hatten, von dem Baum sollst du nicht essen, du sollst nicht begehren, das ist das, du sollst nicht begehren, wie wir es in den 10 Geboten dann ausgedrückt haben. Also diese Verbindung von Paradiesgebot und Mosegesetz ist nicht von Paulus eingeführt, dann wäre es als Argument ja nicht treffend, sondern das hat er mit allen Juden gemeinsam. Nicht die Parallelisierung von Gottesgebot im Paradies und Gesetz am Sinai. Also, Ich wusste nichts von der Begierde, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Die Sünde aber nahm das Gebot zum Anlass und erregte in mir Begierden aller Art. Die Sünde nahm das Gebot zum Anlass und erregte in mir Begierden aller Art. Wenn ich jetzt behaupte, dass eine Auslegung von 1. Mose 3, wo ist das denn der Fall? Sollte Gott gesagt haben. Klingelt es bei euch? Nicht, wenn du Römer 7 als Auslegung von 1. Mose 3 hast, ist jede Phase und jeder Satz mit einem Schlag plausibel. Nicht, die Sünde nahm das Gebot zum Anlass. Sollte Gott gesagt haben. Die Schlange kam erst zur Wirkung, als Gott sein Gebot gesprochen hat. Denn ohne das Gesetz, und jetzt ist es spannend, ihr müsst das Wortspiel mit Tod und Leben verstehen hier. Denn ohne das Gesetz war die Sünde tot. Das heißt, was erfahren wir von der Schlange, bevor Gott das Gebot gegeben hat? Nichts. Nicht, da war sie verborgen, da war sie unwirksam. Ohne das Gesetz war also die Sünde tot. Ich lebte aber einst ohne das Gesetz. Ich lebte aber einst ohne das Gesetz. Hier merkt ihr, dass Adam spricht. Denn Paulus hätte als Jude nie gesagt, ich lebte einst ohne das Gesetz. Ein Jude hat nie ohne Gesetz gelebt. Und das, was vor der Sinai-Tora war, würde er auch nicht als Leben bezeichnen. Sondern wir sind hier in der Paradiesgeschichte. Also Adam mit dem Munde des Paulus sagt also, einst war die Sünde verborgen, ich aber lebte. Dann kam das Gebot und was passierte? Nun, ihr müsst nur weiterlesen, denn ohne das Gesetz war die Sünde tot. Ich lebte einst ohne Gesetz. Als aber das Gebot kam, wurde die Sünde lebendig. Ich aber starb. Das heißt, vor dem Kommen des Gebotes war die Sünde latent, würden wir heute sagen. Nicht, sie war unwirksam, sie war verborgen. Als Option, als Möglichkeit ja vorhanden im Paradies. Die Schlange war ja schon geschaffen, aber sie sprach nicht. Kaum war Gottes Gebot gekommen, von dem Baum sollt ihr nicht essen, da lebte die Schlange auf und zischelte, sollte Gott gesagt haben. Nicht? Schon hatte sie einen Anlass. Warum ist das Paulus so wichtig? Gottes Gebot hat die Sünde nicht gebracht, sondern umgekehrt, die Sünde hat Gottes Gebot zum Anlass genommen, um selber das Gebot zu instrumentalisieren und den Mensch zu verführen. So fand sich's, dass das Gebot Gottes mir den Tod brachte, das doch zum Leben gegeben war. Nicht? Iss nicht von diesem Baum, denn wenn du von dem Baum isst, den ich dir verboten habe, dann wirst du des Todes sterben. Und dieses Gebot wurde mir zum Todesurteil, obwohl es doch zum Leben gegeben war. Gott hat es gegeben, damit Adam und Eva es nicht tun. Dann haben sie es aber getan und damit wurde Gottes gutes Gebot zum Urteil über den Menschen. Und so fand sich's, dass das Gebot mir den Tod brachte, das doch zum Leben gegeben war. Denn die Sünde nahm das Gebot zum Anlass und betrog mich und tötete mich durch das Gebot. Wer hat getötet? Die Sünde, nicht Gott. Und hier sind wir bei einem ganz entscheidenden Punkt. Es wird immer wieder gesagt, Gott tötet den Sünder. Das ist aber ein Missverständnis. Denkt ihr noch an das Beispiel, das ich neulich hatte? Der Vikar sagt seinem Konfirmanden auf der Baustelle neben dem Gemeindehaus, bitte wirf keinen Backstein hoch, sonst tun und tun ergehens Zusammenhang, nicht tun und ergehen, sonst fällt der Backstein auf dich oder einen anderen Konfirmanden wieder runter. Nicht? Wer ist dann dafür verantwortlich, wenn der Konfirmant dennoch den Stein hochwirft und der fällt ihm auf den Kopf? Der Konfirmant rennt nach Hause und sagt, Mama, der Vikar hat mir einen Backstein an den Kopf geworfen. Das ist aber leicht verkürzt, würde ich sagen, nicht? Deshalb, weil der Vikar den Konfirmanten gewarnt hat, ist er doch nicht schuld, dass ihn die Schuld trifft. Und diese ganze Rede immer, Gott tötet den Sünder. Nichts tut er, der Sünder tötet sich. Das, was ihn tötet, davor warnt Gott ihn, denn es ist doch die Folge der Sünde, die uns tötet. Nicht? Also, wenn jemand eine Lawine auslöst, obwohl er vom Bergführer gewarnt wird und kommt in der Lawine dann selber um, dann hat ihn nicht der Bergführer getötet. Nicht? Das ist völlig absurd zu sagen, Gottes Gesetz ist daran schuld, dass wir sterben. Nein, Gottes Gesetz hat uns gewarnt, das nicht zu tun, was uns tötet. Nicht? Wie klar ist es, wenn man es einmal versteht, von dem Gebot her? Und dann jemand kam mal ganz entsetzt zu mir und sagte, aber Herr Eckstein, das kann doch gar nicht so sein. Gott muss doch töten, denn es steht doch in Römer 6, 28, der Tod ist der Sünde Sold, Gottes Gabe ist ewiges Leben. Da habe ich gesagt, ja, lieber Bruder, lies doch mal, was du selber sagst. Nicht? Wer bringt den Tod? Die Sünde bringt den Tod. Gott bringt das Leben. Gott will leben, er will keinen Tod. Deshalb warnt er den Menschen. Römer 6, 23, nicht? Der Tod ist der Sünde Sold. Unser Problem ist, dass wir die Sünde nicht als Wirklichkeit wahrnehmen, sondern immer so tun, als wäre Sünde irgendwie nur was, was man theoretisch verrechnen kann. Nicht? Aber die Sünde ist selbst eine Wirklichkeit. Die Sünde ist der Schaden, den wir anrichten. Vers 12. So ist also das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Ist dann, was doch gut ist, mir zum Tod geworden? Das sei ferne. Sondern die Sünde, damit sie als Sünde sichtbar wäre, als Sünde erscheine, hat mir durch das Gute den Tod gebracht, damit die Sünde überaus sündig werde durchs Gebot. Paulus macht also ganz deutlich, Gott will unser Heil. Gott will unser Leben. Gott will nichts von uns und für uns als Leben haben. Wir selber sind es und unsere Sünde, die uns schaden und natürlich die Sünde anderer Menschen, die uns schaden kann. Also ist nicht Gottes Gesetz, nicht Gottes Wort, nicht Gottes Gericht schuld daran, wenn wir Schaden leiden, sondern wir sind schuld, weil wir die Warnungen Gottes nicht beachtet haben. Und jetzt kommen die berüchtigten Verse, die so schwierig zu verstehen sind und die ich ja heute Morgen schon als Bridge eingeschoben habe, als Brücke, damit ihr heute Abend wiederkommt. Und die Fragen haben euch offensichtlich gequält, ihr seid ja da. Wer ist jetzt das Ich in Römer 7, 14 folgende? Ich lese mal den Abschnitt im Zusammenhang, weil wir den nicht alle im Kopf haben werden, damit wir es verstehen. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Das haben wir gerade bewiesen. Ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will. Sondern was ich hasse, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so gebe ich zu, dass das Gesetz gut ist. So tue nun nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, wohnt nichts Gutes. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringe ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. So finde ich nun das Gesetz, dass mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. So diene ich nun mit dem Gemüt dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. In welchem Text der Bibel fühlen sich die meisten Christen verstanden und sehen sich in ihrer Praxis wiedergegeben? In Römer 7, 14 bis 25. Endlich mal ein Text, der unserer gelebten Wirklichkeit entspricht. So höre ich es immer wieder von Christen. Also könnte man denken, hier redet Paulus aus der tiefen, seufzenden Seele eines leidenden Christenmenschen in seiner Zerrissenheit. Deshalb die spannende Frage, wer ist hier eigentlich das Ich? Ist es Paulus selbst oder ist es der Mensch allgemein? Ist es Paulus vor Damaskus, also eine Rückblende auf den Pharisäer? Oder ist es der Mensch oder Paulus als getauft in der Gegenwart, sodass wir sagen können, der ganze Anlauf von Römer 1 bis 7 führt uns nirgendwo hin als zu der Selbstbeobachtung von Römer 7, 14 bis 25. So ist es eben mit den Christen und so bleibt es bis zum jüngsten Tag. Gar nicht so einfach zu beantworten. Kann es Paulus, ich spiele es durch, kann es Paulus vor Damaskus sein, der hier spricht? Kann es Paulus vor Damaskus sein, autobiografisch? Es könnte Luther sein vor seinem Turmerlebnis der Reformation, nicht aber Paulus. Paulus vor Damaskus hat sich nicht zwiespältig empfunden und verzweifelt, sondern empirisch von seiner Wahrnehmung her war er ein Pharisäer, der mit sich völlig zufrieden war. Am ersten Abend, am Sonntag, haben wir es gemeinsam betrachtet in Philipper 3. Wie hat sich Paulus vor Damaskus gesehen? Galater 1 nicht anders. Dass er sagte, ich habe das Gesetz, ich habe das Privileg, ein Jude zu sein. Bei mir läuft es super, ich bin vollkommen nach dem Gesetz. Und wenn man jetzt die Stirn runzelt und sagt, wie vollkommen, machst du nie einen Fehler? Doch, doch, mache ich schon, aber ich bin ja ein Pharisäer. Das heißt, wir haben ein Rabattsystem und wenn ich einmal Mist baue, dann habe ich ja gute Taten angespeichert und irgendwann muss man die mal aufbrauchen. Nicht? Das ist, wenn man Gutscheine ansammelt, irgendwann muss man die mal einlösen, sonst verfallen die noch am Schluss. Nicht? Also ich bin ganz ausgeglichen und im Lot. Der Paulus vor Damaskus war ein quietschvergnügter Pharisäer. Nicht? Nichts von Gebrochenheit, nichts von Depression. Und ihm jetzt Verdrängung zu unterstellen, nicht, das ist alles Projektion. Ich weiß, ich konzidiere das. Sehr viele werdet ihr finden, die in Kommentaren behaupten, das ist der Pharisäer, das war sein wahres Herz. So hat er sich, wenn er allein war, beschrieben. Das ist alles Quatsch. Galater 1, Philipper 3 macht er es deutlich. Bevor ich Christus erkannte, war ich der festen Überzeugung, ich bin der tollste Kerl auf der Welt und alles stimmt in meinem Leben. Es musste ihm erst Christus begegnen, damit er überhaupt kapierte, was wirklich lief, was objektiv lief. Dann kann man sagen, ist es dann der Mensch insgesamt, also wenn ich Paulus, dann sind es die anderen Menschen. Haben Sünder eine solche tiefen Einsicht in ihre eigene Existenz? Erkennt ein Sünder sich als eigentlich zum Willen Gottes hin geschaffen? Eigentlich hat Gott sein Gesetz in mein Herz gegeben, mein inwendiger Mensch, meine Bestimmung, Ebenbild zu sein, das drängt hin zur Erfüllung seiner Gebote. Nicht wie Römer 1 es schon sagte, eigentlich könnte ich in der Schöpfung alles erkennen, aber jetzt tue ich es nicht und bin ich hin und her gerissen. Na, der Sünder muss erst noch gebacken werden, nicht der ein so differenziertes Selbstwertgefühl hat. Das heißt, um vom Sünder zu sprechen empirisch, ob Paulus oder Mensch, fehlt die Voraussetzung der Sündenerkenntnis. Nicht? Ein Sünder ist in diesem Streit ja gar nicht vorfindlich, sündigt fleißig vor sich hin und empfindet diesen Konflikt nicht. Dann schwenke ich um, andere Möglichkeit. Reden wir also von dem Christen Paulus. Na, das geht nun ganz daneben. Wir haben bei Paulus keinerlei Anhalt, dass er an seinem Leben scheitert und sagt, ich leide daran, dass ich noch so viel sündige. Nicht? Nirgendwo haben wir einen Hinweis. Ja, sagst du, aber was ist mit dem Pfahl im Fleisch? Ja, Leiden hatte er, Krankheit hatte er, Anfechtung hatte er gehabt. Aber alles das, wie Christus ihn bestätigt, gehört ja in die Gemeinschaft hinein mit Christus. Das heißt, wenn wir Christen sind, sind uns Anfechtungen, Krankheit und Schwierigkeiten nicht erspart. Im Gegenteil, als Christen haben wir manche Verfolgung und manchen Ärger, den wir als Nichtchristen gar nicht hätten. Also Schwierigkeiten, ja. Aber dass wir als Christen sündigen müssten, es heißt hier wörtlich, ich bin an die Sünde verkauft. Ein Christ, der sagt, ich bin an die Sünde verkauft, der würde ja das Kreuz Christi und seine Erlösung leugnen. Nicht verkauft an die Sünde können wir nicht sein als Christen. Jetzt sind wir in einer völligen Schwierigkeit, in einer Pattsituation. Der Mensch, der hier spricht, hat für einen Sünder zu viel Erkenntnis, für einen Christen zu wenig Heilsbewusstsein. Und das Ergebnis? Es ist das Ich in Römer 7, der Mensch ohne Christus, wie er sich erst in der Retrospektive erkennt in Christus. Das heißt, das Ich, das hier so schwierig einzuordnen ist, deshalb quälen wir uns seit 2000 Jahren in der Auslegung auch. Nicht dieses Ich ist praktisch der adamitische Mensch, wie er sich aber erst nach seiner Bekehrung erkennt. Was ist damals eigentlich in mir passiert? Was ist mit einer gefallenen Schöpfung? Und der Begriff gefallene Schöpfung ist deshalb so hilfreich, weil beides in Spannung drin ist. Jeder Mensch ist Geschöpf Gottes. Jeder Mensch könnte seinen Schöpfer erkennen. Er gehört ihm. Was du eben sagtest, nicht? Jedes Geschöpf hat in ihm schon seinen Herrn, auch wenn es das noch bestreitet. Und das genau passiert in der Bekehrung, dass ich als Geschöpf meinen Schöpfer dann anerkenne. Nicht? Das ist das eine. Und das andere, auch in Römer 1 schon, und obwohl wir es alles erkennen könnten und als Ebenbild Gottes zum Ebenbild geschaffen sind, leben wir das Gegenteil. Wir leben nicht unsere Bestimmung. Wir verweigern Gott seine Verherrlichung und seinen Dank. Der Sünder ist ein Mensch im völligen Selbstwiderspruch. Es ist das von Gott isolierte Ich, das aber doch zum Du und zum Wir geschaffen ist. Und jetzt kapieren wir auch, warum sich Christen in Römer 7 wiederfinden. Nicht? Deshalb nämlich, weil hier das Ich die Erfahrung macht, bestimmt für das Wir, aber ich lebe das Ich. Das Problem von Römer 7, 14 folgende ist die Ich-Haftigkeit. Soll ich euch es bewusst machen? Hier ist ein Mensch sich selbst verfallen, fürs Wir bestimmt, aber sieht sich nur selbst. Ich muss es nur ein bisschen anders lesen, da wird es euch klar. Denn ich weiß nicht, was ich tue, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so gebe ich zu, dass das Gesetz gut ist, so tue nun nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleische wohnt nichts Gutes, wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Ich könnte 2 Tage weitermachen. Das ist der Mensch getrennt von Gott, das ist der Mensch als ich. Und in meiner ersten Bibel, als ich es mit 17 kapierte, habe ich mir vom Leitsordner eben so ein Löchle genommen und habe überall die Ichs eingegrenzt. Und noch heute in meiner alten englischen Bibel habe ich den Römer 7 total mit Kreisle voll, nicht weil ich überall ich gekennzeichnet habe. Das ist das Ich des Menschen ohne Gott. Der Mensch als Ich, geschaffen für das Wir, aber er lebt nicht im Wir, sondern ist getrennt von ihm. Das ist das Leben im Fleisch, wie es die Bibel sagt. Das heißt also, dass hier der Kontrast nicht temporal ist, nicht zeitlich, sondern personal. Es geht nicht darum, bin ich das früher oder heute, sondern die Frage ist, bin ich das in Christus oder ohne Christus? Hier redet der Mensch ohne Christus. Der Mensch ohne Christus. Wenn Christen sich wiedererkennen, dann liegt es daran, dass Christen, und da kommen wir jetzt in Römer 8 drauf, sehr wohl von ihrem Sein her schon Christen sein können, von ihrer Gesinnung und ihrem Verhalten aber so leben, als wären sie nicht Christen. Paulus regt sich bei den Korinthern auf, ihr seid schon geistlich, ihr denkt und handelt aber fleischlich. Nicht? Der Mensch kann also im Widerspruch zu seinem Sein sich befinden und verhalten, unter seinen Verhältnissen leben. Und so gehört zu Römer 7, Römer 8 hinzu. Und das macht es dann deutlich, dass Römer 7, 14 bis 25 nicht etwa den Christen beschreibt, sondern das ist das Ich ohne Christus. Das Ich ohne Christus. Nicht? Wenn sich ein Christ da wiederfindet, liegt es eben daran, dass er gerade ohne Christus gelebt hat, obwohl er doch schon Christ ist. Also nicht die Beschreibung des christlichen Lebens. Das christliche Leben ist Römer 6 und 8.
Ja. Christen nimmt, wäre das nicht der fleischliche Christ?
Ja, aber der fleischliche Christ ist keine dritte Option, sondern ein Widerspruch in sich selber.
Aber eine Wirklichkeit.
Eine Wirklichkeit, aber nicht die Realität Gottes. Das ist der Widerspruch, wenn Christen sündigen. Nicht ein sündigender Christ ist keine dritte Option zwischen Sünder und Christ, sondern ein Widerspruch in sich selber. Das ist absurd. Es gibt für einen Christen keinen Grund zu sündigen. Jetzt sagst du doch, weil die Sünde so schön ist. Nee, dann kennst du die Sünde nicht. Schön ist das, was die Sünde verspricht. Aber das, was die Sünde verspricht, kann nur Gott geben. Es ist absurd, wenn ein Christ sündigt. Denn er sucht im Tod das Leben, das er sucht. Und er sucht in der Verzweiflung das Glück. Und er sucht in der Einsamkeit und im Hass, denn das bringt ihm die Sünde am Schluss, sucht er die Liebe und die Anerkennung. Nicht? Wir hatten schon gesagt, Kompensation ist nicht die zweitbeste Möglichkeit, sondern das Gegenteil von einer Lösung. Nicht, wenn ein Christ sündigt, kompensiert er, aber er kompensiert das Leben und das ist absurd. Nicht? Ein sündigender Christ ist ein Widerspruch in sich selber. Jetzt, ich bin nicht von einem anderen Stern, nicht? Ihr müsst mich jetzt nicht so angucken, so irritiert. Ich sündige ja auch immer wieder, aber wenn ich zu Christus zurückkomme, dann fasse ich mir an den Kopf und sage, was hast du da für einen Blödsinn getan? Weil wir immer das Spiel mit der Schlange wiederholen. Nicht die sagt, komm zu mir und ich habe dir was zu bieten, nämlich ohne Gott wirst du bekommen, was Gott dir versprochen hat, nicht? Und sie verspricht, was sie nicht halten kann und am Schluss kriege ich, was ich gar nicht gewollt habe. Nicht, würde ich in der Versuchung zu Gott laufen und würde sagen, Herr, es verspricht mir die Sünde Glück, Anerkennung, Geborgenheit, seelische Wärme, Wertschätzung, Aufwertung, alles das, was die Sünden, wenn sie sich verkaufen wollen, uns nahelegen, nicht? Also wenn sie attraktiv erscheinen wollen. Wenn sie einmal eine Schlinge haben, ein Heroinsüchtiger, nicht? Oder ein Trunksüchtiger oder ein Magersüchtiger oder Fresssüchtiger, der wird ja gar nicht mehr mit süßen Worten der Schlange verleitet, gell? Dann macht die einfach einen Knoten und zieht gleich die Schlinge zu mit ihrem Schwanz, nicht? Das heißt also, die Schlange kommt ja nur bei denen, die noch im Anlauf sind, kommt sie da so, haft sie denen was vor, nicht? Und versucht sie da einzubinden. Während wenn die Sünde einmal im Griff hat, dann zieht sie ja gleich die Schlange zu. Nicht? Also man darf die Sucht nicht verklären. Ein Heroinsüchtiger sehnt sich ja nicht so abgeklärt davon, sondern da macht die Schlange einfach nur einen Knoten und pff, hat sie ihn nicht. Der Himmel auf Erden. Ja, es muss aber der Tauernhof sein, oder? Ja, ja. Nein, das ist das Versprechen der Sünde. Ja. Und der Punkt ist, mir geht es nicht darum zu sagen, Sünde ist schön und Christen dürfen das Schöne nicht haben. So habt ihr mich die Woche hoffentlich ja nicht kennengelernt. Nicht? Sondern bei Gott finde ich Glück, Anerkennung. Und was immer dir versprochen wird in Essen, in den Drogen, in der Sexualität oder in anderen Dingen und Zusammenhängen, von denen du weißt, eigentlich ist die Art der Auslebung nicht adäquat oder auch in Arbeit, in Jobs, in Karriere. Also ich will das nicht immer nur auf diese oralen Dinge da reduzieren, nicht, sondern es kann ja auch einfach sein, dass du geil bist nach Karriere und jetzt nochmal ein Vorstand und nochmal so. Das sind ja alles genauso Süchte und Sünden, nicht? Also ich ohne Gott möglichst hoch. Nicht alles das, was da versprochen wird, kriegst du in Wahrheit und echt bei Gott. In der Sünde aber wirst du am Schluss frustriert sein. Es ist Salzwasser trinken für einen Durstigen. Wir müssen aber als Christen die Sünde durchschauen. Nicht? Und die meisten Christen sind viel zu naiv. Die fallen noch drauf rein. Nicht? Und dazu musst du aber in Christus die Größe und die Wahrhaftigkeit haben, dein eigenes Leben zu durchleuchten. Du musst anfangen, deine Feigenblätter zu erkennen, deine Kompensationen, deine schwarzen Löcher, die du hast, deine unbewältigten Traumata, deine Kindheit. An all das musst du Christus dranlassen. Und plötzlich kapierst du, das hängt mit dem und das hängt wieder mit diesem zusammen. Nicht? Wann immer ich mit jemandem spreche, der Probleme hat, ist mein erstes immer, dass ich nicht sage, ja, das Problem ist gut, das ist jetzt das Fieber, das sich zeigt. Aber für welche Krankheit steht das Fieber? Was sind die Zusammenhänge? Wie sind deine Lebenserfahrungen? Was bringst du mit? Nicht? Und das alles gilt es aufzuarbeiten, wobei das Aufarbeiten ist so ein typisch deutscher Begriff, gell? Aufarbeiten ist insofern keine Last, sondern wann immer ich irgendein dunkles Zimmer Christus öffne und er leuchtet es aus, bums, habe ich wieder einen Raum meines Lebens gewonnen. Es ist ja eine Befreiungserfahrung, nicht? Da liegt ja eine Dynamik drin, das macht mich ja unheimlich frei. Lasten aus dem Rucksack raustun, Ballast raustun, wegwerfen, was mein Leben belastet. Und dann wirst du zunehmend sagen, wie könnte ich so bescheuert sein, die Sünde zu wollen. Sie erwischt einen immer wieder, bis zum jüngsten Tag. Nicht? Ich sage nicht, es gibt irgendeinen Christen, auch Paulus nicht, der nicht mehr gesündigt hätte. Aber das, was bei Paulus ist, ist die Gewissheit, wir müssen nicht sündigen und es gibt nichts, was bleibend attraktiv ist an der Sünde. Es ist der Schein der Sünde, der attraktiv ist. Nicht? Und das mit gutem Grund. Sünde ist das, was schadet, sonst wäre es nicht Sünde. Nicht? Und das ist der Zusammenhang. Bitte. Ja. Und diesen Konflikt auch, ja. Ja. Ja, der Punkt ist, du hast das hier in 24, da sagt Paulus in der Rolle des adamitischen Menschen, ich elende Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Und er hält die Rolle nicht mehr aus, weil er sagt, ich bin ja nicht der elende Mensch, ich bin ja längst erlöst vom todverfallenen Leib. Und deshalb sagt er, Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das heißt also, der das spricht, ist selbst Christ. Aber er sagt, so war ich als geschöpflicher Mensch, bevor ich in Christus war und als ich noch unter dem Gebot der Sünde war. Ich muss es vielleicht noch weiter ausführen und dann müssen wir noch mal gucken, ob es dann klarer ist. Was beobachtet das Ich hier? Erste Beobachtung. Ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Das ist im Griechischen eine Umschreibung für Sklaverei. Ein Sklave ist jemand, der nicht tun kann, was er will und tun muss, was er nicht will. Nicht, das ist die Beschreibung von Sklave im Gegensatz zum Freien. Ein Freier ist einer, der tun lassen kann, was er will. Ein Sklave ist einer, der tun muss, was er nicht will und nicht tun kann, was er will. Also, das Erste, was er feststellt, ich sündige, ich tue nicht, was ich will. Dann könnte dieses Ich, das Geschöpf, sagen, okay, dann werde ich einfach etwas anderes tun. Und dann stellt es fest, das ist ja gar nicht so einfach. Es ist ja gar nicht so einfach. Ich muss das tun, was ich nicht will, und ich kann da nicht raus. Und dann sagt Paulus, wenn ihr es rekonstruiert, halte mal, erste Beobachtung, ich sündige. Zweite Beobachtung ist, ich muss sündigen. Dann ist aber die nächste Beobachtung, wenn ich sündigen muss und dann tun muss, was ich eigentlich gar nicht will, dann habe ich ja jetzt einen Konflikt in mir, da sind wir ja schon zu zweit. Dann bin ja gar nicht ich es, der sündigt, sondern dann ist es die Sünde, die in mir sündigt. Versteht ihr die Logik? Nicht? Das ist ja ein Konflikt. Ich will Gottes Willen tun, aber faktisch muss ich sündigen. Wo kommt denn das plötzlich her? Und Paulus sagt, es ist die Sünde in mir. Und dann sagt er, ja okay, jetzt habe ich die Schlange durchschaut. Die Schlange lebt durch mich ihre Interessen. Das heißt, ich werde von der Schlange, von der Sünde gelebt. Ho, das schaffen wir ab. Und dann sagt er, halt, ich kann das gar nicht. Denn es ist ein Gesetz, das mich zwingt zu sündigen, selbst wenn ich anders will. Das Ich in Römer 7 erkennt von Christus her, ich war ja gar nicht alleine. Und das ist so wichtig. Wir sagen Ich im Gegensatz zu Christus und denken, wir seien eine Einheit. Der Clou ist aber, der Christ war gar nicht alleine. Der Christ ist immer in Beziehung. Entweder in Beziehung zu Christus und vorher war er in Beziehung zur Sünde. Deshalb musst du auch nicht dich, deine Persönlichkeit zerstören. Dein alter Adam bist du nicht. Dein Fehler ist, dass du dich mit ihm identifizierst, deine alte Eva. Sondern du bist fremdbestimmt. Etwas in dir zwingt dich, das zu tun, was du nicht willst. Und jeder, der mal die Fresssucht hatte oder der Alkoholiker ist oder der raucht, der kennt diese Fremdbestimmung. Nicht? In Deutschland gab es mal, ich weiß nicht, ob es das in Österreich auch gab, diese verräterische Werbung, da hat sich jeder Theologe und Pädagoge drüber gefreut, dass man nämlich gesagt hat in der Werbung, ich rauche gerne, ich rauche gerne. Wenn jemand gerne raucht, braucht man eigentlich keine Werbung, dann kauft er die Zigaretten von selber. Was heißt dieser Satz, ich rauche gerne? Nun, der adamitische Mensch tut etwas, was ihm eigentlich nicht bekömmlich ist. Also ich habe nichts gegen deine Sonntagszigarre, Wilhelm Busch und Johannes Busch haben auch eine Sonntagszigarre geraucht. Aber es ist jetzt das Beispiel für alles andere Sündigen. Also, der Mensch tut etwas und wenn er es ändern wollte, würde er merken, er kann es gar nicht ändern. Also, um das Unbehagen wegzukriegen, dass er fremdbestimmt sein könnte, tut er einfach so, als würde er das, was er tun muss, gerne tun. Ich rauche gerne, ist eine Formulierung, mit der ich den Konflikt, eigentlich sollte ich weniger rauchen, weil es gesundheitsschädlich ist, einfach überspielen kann. Wenn Adam, der alte Adam, nicht tun kann, was er will, dann will er einfach, was er tut und meint zu können, was er will. Wenn der Mensch nicht tun kann, was er will, dann will er einfach, was er muss und dann meint er anschließend, frei zu sein, zu tun und zu lassen, was er will. Sind wir nicht bescheuert? Aber guck mal in dich rein, so leben wir täglich. Nicht? Wir belügen uns dauernd und schaden uns selbst. Das ist der Mensch in Römer 7. Nicht? Ich sündige, ich muss sündigen, dann ist ja ein anderer in mir, der sündigt. Also lassen wir es doch einfach. Und dann merke ich, nein, es ist ja zwanghaft. Es ist zwanghaft. Der Mensch sündigt zwanghaft. Und deshalb ist es eine Befreiung, dass der alte, elende Mensch in der Taufe abgelegt wird, in der Bekehrung weggegeben wird. Es ist eine Befreiung, dass wir unseren alten Adam loswerden, dass wir nicht mehr nach dem Fleisch leben müssen. Zum Abschluss gehe ich in Römer 8 rein. Wir werden morgen Römer 8 behandeln. Und wenn es euch irgend möglich ist, wäre es schön, dass ihr Römer 9 bis 11 im Zusammenhang bis zum Unterricht morgen lesen könnt, falls ihr es nicht schon getan habt, dass wir dann das im Überblick auch machen können. Aber jetzt Römer 8 anfangen. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Römer 8 ist also die Antwort auf Römer 7. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Denn das Gesetz des Geistes, die Gesetzmäßigkeit des Heiligen Geistes, die Regel des Heiligen Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von eben diesem Gesetz der Sünde und des Todes. Merkt ihr jetzt, dass Römer 7 nicht vom Christen spricht? Denn Römer 8 sagt, was für den Christen gilt. Der Christ ist frei von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und dieses Gesetz der Sünde und des Todes war in Römer 7 noch das Schicksal des adamitischen Menschen. Römer 8 also macht ganz klar, Römer 7 ist abgeschlossen für Christen, wenn sie in Christus sind. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Was dem Gesetz unmöglich war, das war, den Menschen von Römer 7 zu erlösen. Das Gesetz kann praktisch nur sagen, das ist Gottes Wille, und der Mensch scheitert an diesem Gottes Willen, weil die Schlange ihn verführt und beherrscht. Aber das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in Gestalt des sündigen Fleisches, das heißt eines irdischen Menschen, und um der Sünde willen, und er verurteilte, verdammte die Sünde im Fleisch. Stellvertretend ist Christus für uns der Sünde abgestorben. Er hätte es ja gar nicht gewusst. Er war im Himmel ja frei von aller Sünde. Er ist nur für uns Mensch geworden und ist für uns gestorben, damit die Sünde auf uns keinen Anspruch hat. Damit die Gerechtigkeit, die ja vom Gesetz gefordert wird, du sollst nicht begehren, in uns erfüllt würde, die wir nun nicht mehr nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Denn die da fleischlich sind, die sind auch fleischlich gesinnt. Die aber geistlich sind, die sind auch geistlich gesinnt. Fleischlich gesinnt sein ist der Tod und geistlich gesinnt sein ist das Leben. Denn die fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist. Denn es vermag es auch nicht. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht fleischlich, ihr seid nicht in Römer 7, 14 folgende, sondern ihr seid geistlich, wenn denn Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist ja nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib, dieser Leib des Todes, von dem Römer 7 klagt, tot um der Sünde willen. Bei Luther steht zwar, das ist aber missverständlich, denn Paulus sagt das ja nicht einschränkend, sondern der Leib, dieser Sündenleib, der ist tot. Das ist, weil wir mit Christus gestorben sind. Und der Geist ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Hier wird triumphal gesagt, durch Christus und in Christus habt ihr den Seinswechsel vollzogen. Ihr seid nicht mehr an eure Ich-Sucht gebunden, an den alten Adam. Ihr seid im Heiligen Geist mit Christus geistlich in eurem Sein. Das ist unser Sein und Wesen. Und jetzt wird eine Dreistufung vorgenommen. Wir haben unser Sein in Christus mit Rechtfertigung, Erlösung und Wiedergeburt. Jetzt geht es aber darum, dass dieses Sein auch zur Gesinnung wird. Das heißt, unser Wesen, unser Sein, dass wir neue Menschen sind, muss jetzt unseren ganzen Verstand und unsere Gesinnung prägen. Und das ist eine Lebensaufgabe. Wer negative Erfahrungen gemacht hat, wird von negativen Erfahrungen geprägt. Er muss positive Erfahrungen machen, um neu gesinnt zu sein. Und es ist so, als wenn du einen ganzen Karteikasten hast mit negativen roten Erfahrungen und musst jetzt lauter grüne Zettel machen und umarbeiten. Nicht? Ein Leben will umgearbeitet werden. Die ganze Gesinnung ist ein Lernprozess, Neues zu denken. Wir sind, so heißt es später, adoptiert von Gott. Nicht? Wenn ein Waisenkind mit traumatischen Erfahrungen von Misshandlung, Vereinsamung und Hass, wenn so ein Waisenkind nun adoptiert wird, wie es Römer 8 im folgenden Morgen früh dann auch nochmal sagt, nicht, dann ist das Sein des Waisenkinds rechtskräftig klar, wenn die beiden Eltern liebevolles Adoptieren und Annehmen. Die Gesinnung aber des Kindes muss überhaupt erst geheilt werden. Nicht nachts wacht es auf in schreienden Albträumen und durchschwitzt sein Bett, nicht, und brüllt vor Angst, weil es Angst hat, wieder im Traum, die Erfahrungen sind Wirklichkeit. Und dann müssen die neuen Eltern kommen und müssen es trösten. Du hast ein neues Sein. Es ist eine neue Wirklichkeit, die dich bestimmt. Es sind deine alten Gedanken und Erinnerungen, die Traumata, die hochkommen, nicht, und müssen es trösten. Das Sein ist schon neu, die Gesinnung ist aber noch alt. Also arbeitet an eurer Gesinnung, damit ihr euer neues Sein gewinnt. Und wenn du eine neue Gesinnung hast, dann wird diese Gesinnung auch zum Verhalten. Sein, Gesinnung und Verhalten. Das, was wir als Christen falsch machen, vor allen Dingen als Prediger, die hier vorne stehen, wir arbeiten immer am Verhalten der Gemeinde. Und wir schwätzen den Leuten ein, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, räche dich nicht selber, nicht hasse deine Feinde, ja, liebe deine Feinde, die dich hassen, segne, die dich verfluchen. Nicht? Und das ist eine völlige Überforderung. Wir müssen erst den Menschen ihr Sein gewiss machen. Den Kindern sagen, ihr seid adoptiert, ihr seid keine Waisen mehr, ihr seid nicht mehr verworfen, ihr seid geliebt. Und dann bekommen sie ein neues Bewusstsein, eine neue Gesinnung, der aufrechte Gang der von Gott Adoptierten. Und dann ergibt sich daraus das Verhalten. Um es abzuschließen, es geht alles darum, das Wir einzuüben. In Christus hast du alles. Im Wir mit Christus, er in dir und du in ihm. Ich weiß noch, wie ich einen Studenten wieder traf nach 2 Semestern und fragte ihn, wie geht es dir? Und er antwortete, uns geht's gut. Wumm, das hat bei einem Single gesessen. Nicht? Ich fragte ihn, wie geht es dir? Und er sagt, uns geht's gut. Warum? Der war verliebt und verlobt, das wusste ich aber nicht. Und ich habe ihn eines nach seinem Wohlbefinden gefragt. Und er hat von sich gesprochen. Aber er war nicht mehr zu denken ohne seine geliebte Verlobte. Nicht? Ganz spontan, das wirkt auch nicht aufgesetzt, aber beschämend für mich. Nicht? Es macht mir bewusst, dass mein Leben damals ärmer war. Heute kann ich auch sagen, wenn jemand sagt, wie geht es dir? Uns geht's gut. Wir müssen das Wir einüben. Ich weiß, das habt ihr auch heute schon wieder gesagt, das ist theoretisch klar, aber wir müssen es einüben. Deshalb ende ich mit einem Beispiel. Wo habe ich das Wir gelernt? Ich habe von meinem Großvater schon gesprochen und den Wanderungen in der Eifel. Deshalb noch einmal mein lieber Großvater. Meine Großmutter hat noch selbst eingekocht und unten im Keller, da hatte sie ihre ganzen Gläser stehen. Wenn es rheinischen Sauerbraten mit Klößen gab, dann war irgendwann der Punkt gekommen, dass die Oma sagte, wer holt denn unten die Birnen, die gehören nämlich dazu, aus dem Keller. Nun hat mich der Keller wahnsinnig gereizt, denn mein Großvater war vor der Rente Polizist. Und dann hat er unten noch Gummiknüppel und Koppel und Handschellen und alles. Also ich fand das furchtbar spannend mit meinen 4 oder 5 Jahren. Der Keller hatte nur einen Nachteil. Da war für 20 Wohnungen eine 15-Watt-Birne im Keller. Es waren Spinnenweben, es waren Fledermäuse, Ratten, ich weiß nicht, ob auch Schlangen dabei waren, Käfer sowieso. Das heißt, ich war in einem echten Interessenkonflikt. Das Ich des kleinen Hans-Joachim war so neugierig auf den Keller und gerne hätte ich auch der Oma einen Gefallen getan, aber ich traute mich nicht runter. Und dann drückte mein Großvater die Zigarre aus, demonstrativ, und sagte, also holen wir die Birnen. Und dann war der kleine Hans-Joachim gleich am Hosenbein des Großvaters und sagte, wir Männer gehen in den Keller. Wir gehen in den Keller. Und dann kam wieder der bekannte Griff, den ich euch schon gesagt habe. Ich den kleinen Finger des Großvaters, er umgriff mein Handgelenk und wir gingen in den Keller. Es war derselbe Keller, schwarz, voll von Ratten, mit einer dürren Birne, also elektrischen Birne, nicht? Die anderen Birnen waren satt. Und ich war aber in einer völlig neuen Situation. Was war denn anders? Derselbe Keller. Du gehst nach Hause und kommst in dasselbe Rattenloch, aus dem du kommst. Das Licht ist genauso düster, wie es vorher war, wenn es denn so ist. Wenn du sagst, ich lebe sowieso schon im Himmel, dann kannst du diese Phase überspringen. Du kommst in dieselben Verhältnisse zurück und trotzdem kann alles anders sein. Wenn du die Hand deines himmlischen Vaters ergreifst und lässt dich von ihm ergreifen und sagst fortan nicht, wie kann ich das schaffen, sondern wie können wir das schaffen. Es ist das Geheimnis des Wirs. Nichts ohne Christus, alles in ihm. Eine völlig neue Gesinnung und in Folge ein völlig neues Verhalten. Sind trotz der Zeit noch 2 oder 3 bereit, kurz, aber umso lauter mit uns zu beten, das wäre sehr schön.